Sven, Mahlzeit.
Mahlzeit, lieber Andi.
Sven, deutsche Küche ist langweilig, oder? Zu schwer, zu fettig, zu deutsch. Sauerkraut, Bratwurst, Bier, Ende.
Punkt. So Allmann-Gerichte, ja.
Was, wenn das kompletter Unsinn ist? Was, wenn eins der bekanntesten deutschen Gerichte von einer Trümmerfrau in Berlin erfunden wurde? Was, wenn ein großes Symbol deutscher Küche eigentlich eine chinesische Erfindung ist? Chinesische Erfindung. Und was, wenn Tradition in Deutschland meist bedeutet, gut geklaut oder kopiert und lang genug einfach nur wiederholt, bis es irgendwie deutsch geworden ist?
Ich glaube dir kein Wort.
Ich bin Andi Jans.
Ich bin Sven Meyer.
Und heute stellen wir eine steile These auf. Deutsche Küche, wie wir sie kennen, ist ein absoluter Mythos. Aber vielleicht, und das ist, denke ich, das Interessante, ist das, was dahinter steckt, viel spannender als der Mythos. Ich sage Mahlzeit.
Ich bin gespannt.
Sven, wusstest du, dass die Currywurst ein Produkt des Nachkriegschaos ist und eigentlich alles andere als deutsches?
Nee. Amerikanisch kann ich mir dann halt vorstellen. Aha. Aber dann ist ja die Frage, wo wurde es erfunden? Wo kommt die Currywurst her?
Sven, 1949, Berlin, eine Stadt in Trümmern, 4 Besatzungszonen, nix funktionierte. Eine Frau namens Hertha Heuwer kommt an Ketchup und Curry von britischen Besatzungssoldaten. Die mixt eine Soße, grillt eine Wurst, verkauft sie am Imbissstand und die Leute finden es geil. Mhm. Weißt du, was die Frau dann macht? Schreibt sich diese Rezeptur, ich weiß nicht, wie kompliziert diese Rezeptur sein kann, schreibt sie sich auf den Arm, damit niemand die klaut. Und 10 Jahre später, im Jahr 1959, lässt sie sich das patentieren.
Hat sie es eintätowieren lassen oder hat sie es draufgeschrieben und dann nie mehr gewaschen?
Das weiß ich nicht. Du erwartest zu viel von mir, aber sie hat das Chill-Up genannt. Also Chili und Ketchup gemischt.
Okay.
Und das Resultat, heute werden in Deutschland schätzungsweise 800 Millionen Currywürste pro Jahr gegessen. 800 Millionen, lieber Sven.
Aber kommt die Currywurst nicht auch irgendwie Bochum oder Ruhrgebiet?
Da kommen wir nachher zu.
Ah, okay.
Hold your horses, Sven. Wusstest du, dass Sauerkraut ursprünglich aus China stammt?
Da Sauerkraut ist deutsch. Es gibt nichts Deutscheres als Sauerkraut, oder?
Und das Witzige ist, dass die Chinesen selbst das gar nicht wissen. Und wenn man mit denen über Sauerkraut redet, sagen die, das ist was Deutsches. Stimmt aber nicht. Fermentierter Kohl, kleingeschnitten in lange Streifen, wurde von nordostchinesischen Arbeitern beim Bau der chinesischen Mauer vor über 2000 Jahren gegessen und auch erfunden. Und kam dann in der Neuzeit über diverse Handelswege oder, das ist noch debattiert, mit den Mongolen, den mongolischen Feldzügen im 12. und 13. Jahrhundert, nach Europa. Also, wir Deutschen haben das nicht erfunden. Wir haben es nur besonders gut vermarktet.
Und dann irgendwie Sauerkraut schmeckt bestimmt nicht so gut wie in Bayern.
Sven, tatsächlich im Deutsch. Nordosten Chinas, das Sauerkraut schmeckt sogar ziemlich ganz genauso wie unser Sauerkraut. Das kann ich bezeugen. Ich hau noch einen drauf. Ich leg noch einen drauf. Okay. Wusstest du, dass das Oktoberfest mit einer Hochzeit angefangen hatte?
Ja.
Das wusstest du?
Ja, das wusste ich. Okay. Irgendein König hat, ich weiß nicht welcher, aber ich weiß, dass irgendein König, Graf oder es war auf irgendwie eine Hochzeit und dann durfte das Volk feiern.
Okay, ich erzähle die Geschichte. 1810.
Nicht 3 Wochen lang, das ist bestimmt neu, aber.
Ja. 1810, Kronprinz Ludwig heiratet Prinzessin Therese, die Münchner feiern auf einer Wiese vor der Stadt. Einer Wiese.
Sehr.
Zwinker, zwinker. Das Fest gefällt den Leuten so gut, dass man es einfach wiederholt. Und im Jahr darauf wieder und im Jahr darauf wieder. Heute kommen 6 Millionen Leute aus aller Welt im Jahr nach München, um das zu feiern. Für ein Fest, das eigentlich gar nicht so gedacht war. Und das Bier, das war am Anfang echt tatsächlich erstmal Nebensache. Also ich habe das auch nicht gewusst, beziehungsweise ich habe es nicht gewusst, du hast es gewusst.
Nicht gewusst?
Ich habe das nicht gewusst, nee.
Aber doch, also irgendwie der Ursprung, doch, das war mir bewusst. Ja, aber wäre mal interessant, wie viele Leute das, wahrscheinlich wissen alle, was eine Maß Bier auf dem Oktoberfest kostet, aber warum man es feiert, das hat wahrscheinlich... Wissen die wenigsten.
Komm da gleich mal drauf zurück. Ich war nämlich noch nie auf dem Oktoberfest. Da reden wir gleich mal drüber. Sven, wusstest du, dass Kartoffeln in Deutschland zuerst aktiv gehasst wurden? Die deutscheste aller...
Das Deutsche ist Kartoffel.
Tatsächlich.
Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Sven, das ist ein Fremdgemüse. Das ist erst im 16. Jahrhundert aus Südamerika nach Europa gekommen. Die Bauern wollten die Kartoffel nicht anbauen. Die war zu fremd, zu seltsam, zu unbekannt. Kein Bock drauf.
Ja, man kann so viele Sachen damit machen.
Ja, das wussten die Bauern nicht. Die kannten die Kartoffel nicht. Wie sagt man so schön, da kam unter Sprichwort, ja, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ja.
Und das waren am Anfang Kartoffeln, okay.
Und dann kamen die Preußen, Friedrich der Große, der hatte genug davon, der musste das Volk irgendwie vor Hungersnöten bewahren. Und der hat sich einen ganz coolen Psychotrick ausgedacht. Der fing an, die königlichen Felder, auf denen die Kartoffeln angebaut wurden, bewachen zu lassen. Dann haben die Leute geguckt und haben sich gedacht, naja, das kann ja, muss ja was wert sein. Das muss ja was Besonderes sein, wenn diese Felder bewacht werden. Und dann fingen die Leute an, die Ernte zu stehlen. Ne? Und haben diese Kartoffeln probiert und haben gemerkt, gar nicht so schlecht das Ding. Und so wurde Kartoffel zum Grundnahrungsmittel. Durch diesen royalen Psychotrick. Ja. Finde ich genial. Friedrich der Große.
Marketing-Trick, oder? Schon genial.
Hut ab, wow. Ja, Hut ab. Friedrich der Große überrascht immer wieder. Also ich habe das auch erst bei meiner Recherche entdeckt. Faszinierend. Aber Sven, wusstest du, dass Bratwurst noch ein super, super deutsches Ding über 700 Jahre alt ist und trotzdem überall anders schmeckt? Wusstest du das?
Nicht, dass es 700 Jahre alt ist, dass es überall anders schmeckt. Ja, ich bin ja auch ein bisschen rumgereist, auch innerhalb von Deutschland. Also eine Thüringer oder eine Frankfurter, ne? Es gibt da schon unterschiedliche.
Ja. Nee, gleicher
Name. Aber 700 Name, Jahre alt, das wusste ich nicht.
Ja. Gleicher Name, völlig anderes Gericht, unterschiedliche Gewürze, unterschiedliche Größe, unterschiedliche Zubereitung. Jede Region besteht darauf, dass ihre Bratwurst die einzig wahre ist. Und für mich, das abschließend zu unserer Wusstest-du-Runde, ist das irgendwie auch bezeichnet für das, was deutsche Küche ist. Ne? Es gibt irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Wahrscheinlich kommt das auch gar nicht aus Deutschland, aber wir haben es halt irgendwie oft genug kopiert und wiederholt. Und jede Region hat halt diese gemeinsame Schnittmenge. Und irgendwie ist es doch ganz anders und das nennen wir halt deutsche Küche. Und es gibt übrigens in Deutschland über 1500 Wurstsorten insgesamt. Zumindest ist die offizielle Zahl. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer, falls man das über Wurst, die Wurstdunkelziffer in Deutschland noch viel größer. Tja, Sven, deutsche Küche. Was ist für dich deutsche Küche? Was ist für dich die Bedeutung dieses gigantischen Begriffs deutsche Küche, über den jeder meint, irgendwie zu wissen, was es bedeutet.
Also tatsächlich ist deutsche Küche für mich der Sonntagsbraten meiner Mutter oder das Sonntagsessen von meiner Mutter. Wir haben, damit bin ich groß geworden, Sonntag gab es ein spätes Frühstück, Mittagessen wurde ausfallen lassen und dann gab es Kaffee und Kuchen und am Abend gab es irgendwie ein sehr aufwendiges Mahl. Also es war wirklich so, Sonntagskoch, steht die Mutti 2 Stunden in der Küche und kocht irgendwas. Und das war dann meist halt deutsche Küche. Das waren Klöße, Rotkraut, Sauerkraut, nicht so. Das war ein Stück Fleisch natürlich, dann meistens ein Braten oder sowas. Und das ist für mich deutsche Küche. Der Sonntagabend, für viele der Sonntagmittag, aber der Sonntagsbraten, was da serviert worden ist, ist dann
also die deutsche Dreifaltigkeit von Fleisch, Kohlenhydrat plus Gemüse.
Genau.
Und dann noch die Soße sozusagen als Heiligenschein oben drauf. Oder?
So, ja, ganz klassisch. Ja, auf jeden Fall. Ja, so wie es auch heute ja noch in vielen Restaurants serviert wird.
Mhm. Und was ist für dich das Hauptgericht schlechthin? So das deutsche Hauptgericht? Also wenn du eins ausisolieren müsstest und benennen müsstest, was wäre das?
Rouladen?
Ja.
Das sind, glaube ich, ich meine mich, also wenn ich mich nicht täusche, ist das die Roulade sogar irgendwie in ganz Deutschland irgendwie zu Hause. Also ich glaube, im Norden isst man auch Rouladen, im Osten isst man Rouladen, im Westen hat man Rouladen gegessen und im Süden dann sowieso. Oder kann das sein?
Sven, die Roulade ist in dem Sinne wieder typisch deutsch, in dem Sinne, dass sie eigentlich gar nicht aus Deutschland kam. Die Roulade als gerolltes Fleisch. Das ist
doch nicht mein
Roulade ist ein französisches Wort, das kam aus Frankreich, wurde von dort aus irgendwie über ganz Europa verteilt als Fleischzubereitungstechnik. Und wie viele dieser Geschichten ging das an aristokratischen Höfen sozusagen los? Diese Rezeptur Roulade heißt auch Rollen. Wie gesagt, Frankreich als Technik entwickelt, am österreich-ungarischen Hof weiterentwickelt und dann hat sich das irgendwie in ganz Mitteleuropa ausgebreitet. Auch das ist für mich deutsche Küche, ne? Wiener Schnitzel. Hahaha. Ha, ha. Königsberger.
Aber kommt das aus Wien? Also weißt du was drüber?
Nein, auch das Wiener Schnitzel nicht. Auch da wieder die Ironie des Ganzen. Das Wiener Schnitzel kommt gar nicht aus Wien, sondern das war ursprünglich das panierte Cotoletta Milanese, also ein Mailänder Kotelett, sozusagen ein in Panade angebackenes, angebratenes Schweinekotelett. Das hat wiederum seinen Weg nach Wien gefunden, an den österreich-ungarischen Hof und von da aus weiter sozusagen in andere mitteleuropäische Länder. Und diese Version gibt es ja in verschiedenen Versionen in jedem Land, ob das Deutschland, ob das Polen ist oder sonst wo. Das ist halt deutsche Küche auch, ne? Königsberger Klopse, haha.
Das ist für mich auch so typisch deutsch, sage ich jetzt mal. Und auch ein Gericht, was ich wirklich sehr gerne esse.
Aber ist das natürlich auch ein osteuropäisches Gericht, was es in dieser Version, ne, kann man auch nicht sagen, das ist rein deutsch. Das ist also dieser europäische kulturelle Kulinarik-Schmelztiegel, ne? Also finde ich sehr interessant. Überleg dir mal, Kartoffelsalat. Das geniale Gericht.
Komm, das ist deutsch. Komm, bitte. Jetzt nimm mir nicht all meine Illusionen hier. Bitte sagt der Kartoffelsalat, Mayonnaise oder mit Essigöl. Bitte. Das ist deutsch, oder?
Was haben wir denn gerade gelernt über die Kartoffel?
Ja, die Kartoffel kommt nicht von hier, ist sehr fremd gewesen, aber wir haben sie halt weiterentwickelt. Wir haben sie zu dem gemacht, was sie heute ist, ein universelles Produkt, was nicht wegzudenken ist, weil es so viele Darreichungsformen hat. Das ist ja fantastisch. Reis ist Reis, aber Kartoffel kannst du, Salzkartoffeln, Bratkartoffeln, Kartoffelstampf, was ich sehr mag, Pommes frites, Kroketten, Wahnsinn.
Ist ja genau mein Punkt, ne? Dass wir uns sozusagen Dinge angeeignet haben und sie lang genug kopiert, wiederholt, umgearbeitet haben, bis sie sozusagen unsers wurden. Das ist ja auch das Coole. Ich verneine ja nicht, dass es eine deutsche Küche gibt, aber sie ist halt nicht rein deutsch. Das finde ich halt das Coole. Currywurst, das Paradebeispiel, ne? Kein wirklich deutsches Produkt, keine deutsche Technik, trotzdem das meistgegessene Fastfood Deutschlands, ne? Noch vor dem Döner.
Ja, aber zumindest die Bratwurst war ja deutsch, oder? Also ich kann verstehen, okay, Ketchup kommt aus Amerika, kam dann mit dem Zweiten Weltkrieg zu uns. Aber wenigstens die Bratwurst ist so ein bisschen deutsch, bitte.
Du kämpfst, ne? Du kämpfst damit.
Ja,
wobei tatsächlich, ich will irgendwas Deutsches. Wobei tatsächlich die Kunst der Charcuterie auch nicht rein deutsch ist. Also ich glaube, viele Sachen, man wird sich schwer tun, wirklich alle Gerichte zurückverfolgen zu können in ihren Original-Ursprungsort in Europa. Mein Punkt ist halt, dass Europa ein kultureller Schmelztiegel ist und wir nicht nur genetisch und historisch, politisch irgendwie ein totaler Misch sind, sondern unsere Kulinarik das auch alles widerspiegelt. Und das finde ich halt super spannend. Und in Zeiten, wo Leute wieder anfangen, darüber zu reden, dass Deutschland doch irgendwie schön deutsch sein soll und man über deutsche Leitwerte, deutsches dies und das redet. Ne? Eigentlich ganz cool ist, sich daran zu erinnern, dass selbst das, was wir als urdeutsch empfinden, vielleicht doch gar nicht so deutsch ist, wie wir denken. Ne?
Aber mal die Frage, ich habe noch die Frage, du hast gerade eben gesagt, wir kommen vielleicht darauf, du hast jetzt behauptet, ne, dass die Currywurst in Berlin erfunden worden ist. Was sagt das Ruhrgebiet dazu?
Das Ruhrgebiet, es gibt ja zwei verschiedene Currywursttechniken, ne? In Berlin, da kommt die Soße über die Wurst und im Ruhrgebiet wird sozusagen die Wurst, wenn ich es richtig verstehe, wird sie klein geschnitten und in der Soße sozusagen angekocht, oder? Korrekt? Berichtige mich bitte.
Ja, ich weiß ich nicht.
Weißt du nicht? Okay.
Ich bin nicht im Ruhrgebiet, ich komme aus dem Rheinland, das ist nicht das Ruhrgebiet.
Ihr seid Nachbarn.
Ne, du den Hamburger, da gibt es schon nochmal einen kleinen feinen Unterschied.
Ja.
Ich komme nicht aus dem Ruhrgebiet.
Ja. Alles südlich der Elbe, wie sagte man früher, ist praktisch schon Norditalien. Also was soll's. Ja, der Punkt ist.
Aber jetzt die große Frage: mit Darm oder ohne Darm?
Mit oder ohne. Wir machen hier Currywurstfronten auf. Ich denke, das sollten wir dann unseren Hörerinnen und Hörern überlassen, die das gerne mal kommentieren können und uns ihre Meinung zu Currywurst geschnitten, in der Soße gekocht, Soße drüber, Soße drunter. Mein Punkt ist, auch da gibt es einen Kleinkrieg, ne? Und ich glaube, diese Unterschiede in der Zubereitung, ne, bestätigen die Regel, dass es sozusagen eine gemeinsame Schnittmenge gibt. Und ich glaube, das ist genau das, was es ausmacht, was deutsche Küche ist. Diese kleine Schnittmenge, aber diese großen Unterschiede dann in der eigenen Anwendung. Ne? Ich kann da noch ein
anderes Beispiel. Bei der Bratwurst auch.
Ja, gerne. Zum Beispiel. Anderes Beispiel, Plov, Pilaf, diese Gerichte. Entlang der Seidenstraße wirst du dieses Reisgericht finden, von der Türkei bis in den Iran, Usbekistan, Zentralasien bis nach Westchina. In jedem Dorf wird dieses Reisgericht, was irgendwie über Stunden in einem großen Topf gekocht wird, mit entweder Rind oder Hammelfleisch oder mit Hühnchen. In Indien gibt es das auch als Biryani oder auch als Pilaf-Reis genannt in manchen Regionen. Wirst du in ganz Asien finden. Und in jedem Dorf in Usbekistan, in jeder Familie gibt es ein eigenes Rezept und da gibt es auch Kleinkriege und alle sind sich eigentlich einig, dass ihr Rezept das einzig wahre ist. Aber die Schnittmenge ist halt dementsprechend und das ist halt Küche, ne? Küche gehört keinem einzigen, sondern Küche gehört halt allen und das ist halt das Coole, ne? Finde ich.
Also so ein bisschen wie in Italien, meine Mama hat das einzig wahre Rezept für Pasta Bolognese.
Ja, ganz genau.
Weil das ist das Beste, was es gibt und die ganze Welt sollte sich, und ich akzeptiere keine kleinste Abänderung davon.
Ganz genau. Und wahrscheinlich sind die Unterschiede zur Nonna im nächsten Dorf minimal. Aber
alle schwören drauf.
Alle schwören drauf, ganz genau. Also da so viel zur Frage. Wir haben viel geklaut, wir haben viel wiederholt und Schnitzel ist halt heute fast unsere.
Ich dachte wenigstens die Kartoffel. Ja, klar, dass sie nicht aus Europa kommt. Ja, das wusste man irgendwie. Aber ich dachte, die wäre hier von Anfang an ein Verkaufsschlager geworden und
aus
unserer Küche von Anfang an nicht mehr wegzudenken.
Ich gebe es dir. Fermentation, Räuchern, Einlegen. Ich glaube, wir haben wirklich aus vielen Zubereitungstechniken auch wirklich alles rausgeholt und das auf ein Handwerkslevel gehoben, was, glaube ich, seinerseits Schwarzwälder Schinken ist eine EU-Herkunftsbezeichnung. Weiß nicht, was gibt's noch? Champagner ist eine EU-Herkunftsbezeichnung. Mhm. Oder Parmigiano, ne? Also ich denke, unser Schwarzwälder Schinken kann da durchaus mithalten.
Das ist was Deutsches?
Wer weiß.
Aber ich dachte, die das jetzt irgendwie räuchern, weiß nicht, hätte ich irgendwie, die kennt man auch aus Italien oder ja, eigentlich auch aus vielen anderen Ländern.
Ich glaube, die Italiener machen auch einen Schinken, der nicht so schlecht ist, habe ich gehört.
Ja.
Der hat sogar einen Namen. Aber ich müsste jetzt googeln. Meine Frage in dem Zusammenhang ist, also wenn ich mir diese ganzen Geschichten, die wir uns gerade irgendwie erzählt haben, von der Currywurst bis zum Schnitzel, bis zu Königsberger Klopsen. Ist das irgendwie nur gutes Storytelling? Du als PR-Experte? Also ist Tradition einfach nur gutes Storytelling? Erzählen die Franzosen und die Italiener bessere Geschichte oder ist deren Essen wirklich einfach besser als unseres? Keine Trickfrage.
Nein, also definitiv gehört halt was dazu, ne? Also was dir halt deine Eltern auch beibringen, ne? Was du hörst, wie speziell Königsberger Klopse sind. Schweinshaxe. Schweinshaxe wird nur so gemacht wie bei uns, oder? Mhm. Das ist typisch deutsch.
Das stimmt. Ich glaube schon, ja. So eine knusprige Haxe, so ein Riesending.
Genau. Ja. Schweinshaxe, Klöße, Rotkohl. Das ist für mich dann Klöße halt auch. Klöße so, ich glaube, in der Form kennt man auch nur hier. Und eine Tradition ist immer Storytelling.
Du hast voll Angst, dass ich jetzt die Schweinshaxe auch nehme, ne?
Ja, du klammerst gerade, oder?
Du klammerst dich an die Schweinshaxe.
Versuchst mir das jetzt hier auch nomadisch zu machen.
Die Schweinshaxe ist dein Rettungsanker auf hoher kulinarischer See. Sehr schön.
Kommt doch irgendwie aus Frankreich oder sonst irgendwas, aus Italien.
Aus Kirgistan, ne?
Und nicht von uns, ja. Ja.
Ja,
aber natürlich, das gehört mir dazu. Ne? Das ist das, was du an Generationen weitergibst, warum das ein spezielles Gericht ist, warum du das kochst, auch welche Erinnerungen du daran hast. Und dadurch ist es halt so eine Art Storytelling, auf jeden Fall. Und du sagst ja wahrscheinlich deiner Tochter auch, ne, guck mal, das ist hier ein typisch deutsches Gericht,
wenn du dann
mit deinem Wissen kommst.
Ich mache ihr das jetzt nicht mit den Stories von den Mongolen irgendwie madig, ja, die das Sauerkraut nach Deutschland gebracht haben, nein.
Ja,
ich muss aber tatsächlich mal eine Geschichte erzählen, was deutsche Kochkunst angeht. Hab mal eine chinesische Delegation in Hamburg in ein Fischrestaurant ausgeführt. Mhm. Wir haben wirklich ganz gut Fisch gegessen. Wahrscheinlich ein Schnitzel. Er ist ja nicht so viel Fisch. Aber ich habe zum Schluss eine Portion Lapskaus bestellt, mal zum Probieren. Ich habe gedacht, werden alle drüber lachen, ein bisschen drin rumstochern, aber ne, dachte mir, geschenkt, ne? Typisch Hamburger Gericht. Die haben es geliebt. Ne? Ich musste nachbestellen. Okay. Ich musste für jeden eine Portion Lapskaus bestellen und meine chinesischen Geschäftsfreunde haben es geliebt und haben dann auf der weiteren Reise, wir sind dann weitergereist nach Wolfsburg und was weiß ich noch wohin, und dann immer gefragt, ob es da auch Lapskaus gäbe und ich musste es leider verneinen. Also erstaunlicherweise.
Aber da hattest du wahrscheinlich auch am Anfang ein sehr gutes Storytelling, ne? Warum jetzt hier Lapskaus? Und du hast bestimmt nicht gesagt, naja, ist ein armes Leuteessen für Seefahrer früher, weil man nichts anderes hatte und es musste ja irgendwie haltbar gemacht werden, sondern hast wahrscheinlich auch erstmal ein hohen Tönen gelobt, so dass du es richtig gut verkauft hast.
Ich habe tatsächlich die Geschichte erzählt, dass es ein arme Leuteessen war. Ich finde, die Geschichte ist für sich gut genug. Ja. Ne? Was soll ich da eine Geschichte erfinden, dass das der Großfürst von Lauenburg irgendwie erfunden hat, als er die Prinzessin von Untersachsen irgendwie zu Gast bei sich hatte. Ne? So Nee, die Geschichte ist, das war Seemannsessen und halt ein Traditionsessen. Erstaunlich halt, dass sie es mochten, ne? Weil die meisten Deutschen mögen es selbst nicht, ja.
Ja, aber ich finde, andere Kulturen sind manchmal auch ein bisschen offener. Also die probieren halt öfter mal was. Sie probieren es immerhin, ne? Sagen wir es mal so. Sie nicht alles mögen sie und manches ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist es ja auch von der deutschen Küche. Da gibt es ja irgendwie schon so ein paar spezielle Sachen.
Also hast du noch einen konkreten Grund, warum du sagen würdest, deutsche Küche ist global unterschätzt, weil egal, wo du hinreist im Ausland, wenn du den Leuten sagst, ich bin aus Deutschland, du fängst dann über Küche zu reden, die Leute werden entweder eine Schweinshaxe oder Bratwürstchen erwähnen und Sauerkraut.
Das war's. Ja, genau, das sicherlich. Irgendwie ist halt bei uns auch, was mir so beigebracht worden ist, als ich ein kleiner Bub war, ne? Italienisches Essen, die kochen halt viel mit Herz, mit sehr guten Produkten. Französisches Essen, die es ja wirklich perfektioniert haben, dass französisches Essen sehr fein ist, sehr aufwendig gemacht worden ist. Und ja, deutsches Essen war immer so ein bisschen, ja, es musste schnell gehen, es musste satt machen, ne? Es musste, ja, satt machen war eigentlich so irgendwie der Grund, warum man das deutsches Essen ist. Ich weiß auch noch irgendwie, ja, da gibt's große Portionen, da gehen wir heute irgendwie hin. Ne? Da werden wir alle satt. Also das
möglichst war XXL, ne?
Ja, ja. Ja, zum Glück. Gibt's diesen Trend noch? Ich hoffe nicht.
Doch, gibt's. Es gibt sogar eine Kette, die macht das ja in Berlin.
Oh, schade. Ja, okay.
Fleischberger. Sehr
schade. Ja, okay. Aber das war halt damals noch irgendwie so, ne? Hat vielleicht halt auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, wo es halt einfach auch darum ging, einfach satt zu werden, ne? Man konnte sich ja jahrelang nicht viel leisten, alles war zerstört
und es gab nichts,
halt auch, ne? Ja, genau, man hatte halt auch nicht viel, ne? Und daher kommt sicherlich das Ziel ist erstmal satt werden, weil hatte wahrscheinlich die Generation unserer Eltern sind damit aufgewachsen und geben das dann halt erstmal auch weiter.
Stimmt.
Und da war nicht so viel Zeit für, ich mache jetzt was Feines draus oder mache mir da jetzt extra Gedanken oder brauche 3 Tage für die Soße, die zu dem Wildgericht gereicht wird, sondern muss Energie liefern, muss satt machen. Das ist das, was mir gerade am wichtigsten ist.
Ja, und wir kommen wahrscheinlich wieder zum Storytelling, ne?
Ja, genau. Ja.
Und die Not, die erfinderisch macht, ne? Siehe Hertha Heuwer, die sich Curry plus Ketchup auf den Arm geschrieben hat, gleich Curry Ketchup. Ne?
Aber ist das die Hertha? Es gibt Hertha Ketchup.
Ich weiß es nicht. Du
ich jetzt, dachte, jetzt ein bisschen weiter.
Jetzt, nee, Sven, du überschätzt mich.
Wir kratzen an der Oberfläche, ist okay.
Deutsche Küche ist unterschätzt, ich werde gerade überschätzt. Aber ich glaube schon, es ist das Problem nicht das Essen selbst ist, sondern eher die Geschichte, die wir nicht erzählen. Ne? So. Frankreich hat, wie du sagst, hatte Escoffier, ne? In Italien gibt es die Nonna und wir haben halt die Hertha Heuwer mit der Rezeptur auf dem Arm. Aber vielleicht ist das tatsächlich die bessere Geschichte.
Oder wenn ich das nächste Mal eine Currywurst esse, werde ich an Hertha denken.
Ja, und dir was auf den Arm schreiben. Ne?
Wahrscheinlich nicht.
Gut, letzte Frage, Sven. Warum ist Essen, auch deutsches Essen, warum ist das so eine emotionale Geschichte? Ich meine, die Kartoffel. Das hätte ja auch ganz anders kommen können, ne? Wenn Friedrich der Große sich das nicht ausgedacht hätte. Vielleicht würden wir heute sagen, Kartoffel, das ist ja, was ist das? Ne? Furchtbar, schlimm. Wie kann man sowas essen? Ne? Currywurst. Ja,
aber es ist doch erstaunlich, welchen Siegeszug die Kartoffel hier bei uns hat. Ne? Gibt es ein Land, wo die Kartoffel solch einen Stellenwert hat wie bei uns? Mir fällt jetzt prinzipiell Russland ist noch die auf der Beilage oder sowas.
Eigentlich in allen europäischen Esskulturen spielt sie eine ziemlich große Rolle. Ich würde sagen, vielleicht in Italien etwas weniger, aber in der französischen Küche. Ne?
Ja, die meist ein bisschen feiner halt, hier ist ein bisschen
Boulanger-Kartoffeln, ne? Fondant-Kartoffeln, ja, Dauphinoise, also was die Franzosen aus der Kartoffel rausgeholt haben, ist nochmal, weiß nicht, um 10 Längen eleganter und raffinierter als was in anderen europäischen Ländern mit der Kartoffel gemacht wird. Und wir machen schon viel mit einer Kartoffel, ne? Von daher, also erstaunlich, ne? Was überhaupt aus der Kartoffel rausgeholt wurde. Die irgendwie so ein Ding aus den Anden war, was die Spanier mit über den Atlantik gebracht haben.
Und einfach in der Erde wächst und erstmal ausgebuddelt werden
und,
muss.
Und nichts will, ne? Völlig anspruchslos.
Ja, ja, genau. Ne? Ja, ja, genau.
Selbst ohne viel Wasser und in schlechtesten Böden, ne? Also vielleicht doch eher eine emotionale Geschichte, ne? So,
auf
was
jeden
wir
Fall.
Dann daraus gemacht haben und die Geschichten, die wir daraus gesponnen haben. Ne?
Ich meine, du hast mich ja gefragt, was ist deutsches Essen? Und ich sagte, es ist der Sonntagsbraten, ne? Also deutscher geht's ja kaum. Also und das ist halt Emotion, mit der Familie zusammensitzen und deutsches Essen.
Ich setze noch einen drauf, Sven. Brot bitte. Mit Butter. Das ist für mich, das ist für mich so das emotionalste, ein Stück deutsches Graubrot mit Kruste und Butter drauf. Ja. Deutscher geht's für mich nicht. Ja.
Ich esse das keine Butter. Mich. Ich mag keine Butter.
Na gut. Was ist es dann für dich? Apfelstrudel? Kommt aus Österreich.
Ach, jetzt fängst du wieder damit an, mir irgendwie.
Spätzle sind Nudeln, die kamen aus Italien oder aus Asien. Leberkäse kam aus Österreich, Sven. Gulasch, Ungarn.
Ja, Gulasch, ja, das weiß man ja.
Also irgendwie hat alles mit Migrationsbewegungen und solchen Geschichten zu tun. Globalen Zutaten, Nachkriegseinflüssen.
Europa ist halt ein relativ kleiner Kontinent mit ganz vielen verschiedenen Kulturen. Und das macht Europa ja auch aus. Und deswegen ist vielleicht auch das Essen so ein bisschen hier was mal weggenommen von und eingebürgert, da mal was weggenommen, da mal von irgendeiner Reise was mitgenommen und in Deutschland eingeführt. Gehört das mit dazu. Sehr Teil gut. der europäischen Geschichte. Ich habe es gelernt. Ja.
Wir hatten fest ein Schmelztiegel. Nichtsdestotrotz, Sven, dein Mahlzeitmoment?
Ja, deutsches Essen. Man hat ja oft auch Leute aus fremden Kulturen zu Gast hier in Europa oder in Deutschland. Mhm. Und klar, das Erste, was die dann immer wollen, ist Weinsachse, Klöße und Sauerkraut oder Rotkohl und bayerisches Flair. Damit wird ja dann doch auch deutsche Küche im Ausland sehr oft irgendwie definiert. Das kennen sie, das wissen sie. Wenn ich ihnen dann aber ein Mettbrötchen bestelle, da gucken sie dann erstmal. Und ich sage, also es gibt Momente in meinem Leben, da ist ein Mettbrötchen fantastisch.
Du willst dein Freund jetzt sein.
Also da tut ein Mettbrötchen einfach gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag esse, sondern eher so, was weiß ich, einmal im Quartal oder sowas oder einmal im halben Jahr. Aber dann ist es ja lecker. Aber dies dann asiatischen Personen zu erklären, warum man das jetzt unbedingt mal probieren sollte und das ist typisch Deutsches. Mettbrötchen ist typisch deutsch, oder?
Ja.
Na komm, nee, auch nicht. Ja, komm, lassen wir es. Ich gebe auf. Nein, ist es nicht.
Liebe Hörerinnen und Hörer.
Aber ja, typisch deutscher Moment, Mettbrötchen. Ja. Asiaten vorsetzen, dann gucken sie alle erstmal.
Wir halten fest, der Mettigel ist Svens emotionales Support-Tier.
Mein Lieblingstier.
Ja, der Mettigel. Sven, mein Mahlzeitmoment, sorry, ich muss auch dazu sagen, ich liebe Currywurst. Ich bin kein großer Fan von Berlin mehr, muss ich sagen. Irgendwie Berlin fand ich, als ich jünger war, irgendwie geiler, als ich es heute finde. Aber ich liebe immer noch gute Berliner Currywurst. Ja. Mhm. Ich habe mal jemandem im Ausland Currywurst erklärt. Und ich habe gesagt, mir selbst gedacht, wie absurd das eigentlich klingt. Du hast eine gebratene Wurst, du hast Ketchup, du hast Currypulver. Und dann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben mal für unseren Thailand-Podcast ein Gespräch mit den Syrings aufgenommen.
Klar.
Den Zwillingsbrüdern Syring vom Restaurant Syring in Bangkok.
Drei Sterne Michelin
haben die Jungs bekommen im letzten Jahr.
Ja.
Du weißt, die machen eine 3-Sterne-Michelin-Currywurst. Die machen traditionelle deutsche Gerichte, peppen die auf 3-Sterne-Michelin-Standard. Und das ist für mich eigentlich das Absurdeste überhaupt. Oder es ist gar nicht so absurd, das ist der absolute Ritterschlag für unsere liebe Hertha. Und vielleicht auch der Ritterschlag, wofür deutsche Küche wirklich steht. Also alles das, was es bedeutet. Migrationsbewegungen, Nachkriegseinflüsse, globale Zutaten wie Curry und überhaupt internationale Kochtraditionen. Und mein Instinkt sagt mir, dass das irgendwie wahr ist. Und von daher, das ist so mein Mahlzeitmoment. Die Currywurst. Auch in 3-Sterne-Version. Oder am Straßenrand von Berlin. Ja.
Sehr schön.
Ja. Also, liebe Leute, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Was ist deutsche Küche für euch? Auch wenn sie vielleicht für euch gar kein festes Konzept ist. Vielleicht ist sie ein Mix aus Zufall, Geschichte, Handwerk, ein Gefühl. 800 Millionen Currywürste, 1500 Wurstsorten, ein Reinheitsgebot aus dem Mittelalter, eine Trümmerfrau, die sich eine Rezeption auf den Arm schreibt. Was ist deutsche Küche für euch? Erzählt's uns. Wir würden uns freuen.
Aber Mahlzeit ist ein deutsches Wort, oder?
Das arbeiten wir dann anders mal auf. Ich sag's trotzdem. Mahlzeit.
Mahlzeit.